Statt des Schwertes haben wir heute bestenfalls ein Taschenmesser mit. Ich habe auch ein Fahrrad, da hat ein Schelm draufgeschrieben, Großpriorat.
Ritter, dieses Wort weckt sofort Bilder in uns. Wir denken an Rüstung, Schwert, Kreuzzüge, mittelalterliche Burgen. Aber Ritter gibt es bis heute, mitten in unserer Zeit. Statt einem Schwert haben sie heute höchstens ein Taschenmesser bei sich. Statt zu kämpfen, engagieren sie sich weltweit für Kranke, Geflüchtete und Menschen in Not. Fra Gottfried Kühnelt-Ledin ist so ein Ritter. Er ist Fürst Großprior des souveränen Malteser Ritterordens in Österreich. Eine Organisation mit einer fast tausendjährigen Geschichte, einem eigenen Pass und diplomatischen Beziehungen zu über 115 Staaten. Über sich selbst sagt er: Ich bin nur ein kleiner Zahn in einem großen Zahnrad. Mein Name ist Renate Magerl und ich spreche heute mit Fra Gottfried Kühnelt-Ledin darüber, warum es auch im 21. Jahrhundert Ritter braucht und was die humanitäre Diplomatie der Malteser alles bewirken kann. Sehr persönlich erzählt er, was ihn nach dem Tod seiner Frau bewegt hat, die ewigen Gelübde abzulegen und Ordensmann der Malteser zu werden. Viel Freude beim Zuhören.
Orden und Ehe. Der Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich.
Fra Gottfried, Sie sind Fürst Großprior des souveränen Malteser Ritterordens in Österreich. Und machen wir so ein kleines Gedankenspiel. Wenn Sie jemand auf einer Zugfahrt, Sie reisen von Innsbruck nach Wien und es fragt Sie jemand, was? Sie sind Ritter? Was bedeutet denn das? Was antworten Sie dieser Person?
Das ist vielleicht nicht immer ganz einfach, weil ein Ritter in der heutigen Zeit irgendwie aus dem Rahmen gefallen ist. Aber ich sehe das im klassischen Sinn. Als Ritter zur Zeit unserer Gründung waren wir die Vasallen Christi. Christus, unser Lebensherr, in dessen Auftrag wir handeln und leben, genauso wie es im Evangelium vorgesehen ist. Und das machen wir eben in einem ritterlichen Verhältnis gegenüber den Menschen, die sich uns anvertrauen.
Sie haben das jetzt eh schon sehr schön erklärt, weil viele Menschen verbinden ja Ritter mit einer Rüstung, mit einem Pferd, mit den Kreuzzügen, vielleicht auch mit dem Mittelalter. Und wie sieht ein Ritter des 21. Jahrhunderts tatsächlich aus? Was macht ein Ritter des 21. Jahrhunderts aus?
Der sieht in jedem Menschen, der Hilfe benötigt, der unsere Hilfe benötigt oder in Anspruch nimmt, sieht er das Abbild Gottes aus der Schöpfung, so wie es vorgesehen ist, und dient diesem, als wäre es der Herr selbst. Das ist das ganz Wesentliche. Allerdings eben natürlich so, wie das im 21. Jahrhundert üblich ist. Ne? Wir halten uns natürlich eben an Vorgaben, insbesondere zum Beispiel der Hygiene und der Pflegetechniken halten wir uns an die Vorgaben, die heutzutage üblich sind. Aber ich möchte eben dazu betonen, dass selbst zu unserer Gründerzeit war das immer so, dass jeder Mensch, der in unser Krankenhaus gekommen ist, ein eigenes Bett bekommen hat. Nicht so, wie es im Mittelalter sonst war, dass bis zu 4 Menschen in einem Bett geschlafen haben. Damals waren wir schon sehr fortschrittlich auf diesem Gebiet und wir wollen das heute eben auch noch machen. Die Pflege, die Zuwendung, die wir geben, muss bestmöglich sein.
Das heißt, wir sprechen ganz viel von Nächstenliebe, Hinwendung und nicht von einem kämpfenden Ritter.
Das ist richtig. Statt des Schwertes haben wir heute bestenfalls ein Taschenmesser mit. Ich habe auch ein Fahrrad, da hat ein Schelm draufgeschrieben, Großpriorat.
Ach so. Das ist gut.
Aber ich lasse das drauf, dazu stehe ich. Ich reite auf dem Drahtesel.
Nicht das herrschaftliche Pferd.
Nein.
Sie haben kurz diese langjährige Geschichte schon angesprochen. Wir sprechen von rund 1000 Jahren, ganz genau 975 Jahren. Der vollständige Name des Ordens lautet Souveräner Ritter- und Hospitalorden vom heiligen Johannes zu Jerusalem von Rhodos und von Malta. Das ist ganz schön lang. Kurz gesagt, Souveräner Malteser Ritterorden oder oft kürzt man es auch einfach nur auf Malteser ab.
Richtig, genau, diese Abkürzung, einfach Malteserorden genügt oder einfach die Malteser, wir sind die Malteser.
So hört man es im Umgangssprachlichen.
Ja.
In diesem Namen, in diesem langen Namen steckt ja schon sehr viel Geschichte und Identität des Ordens drinnen. Es kommt der heilige Johannes vor, es kommt Jerusalem vor, Rhodos, Malta und ein souveräner Ritter- und Hospitalorden. Es ist der älteste katholische Laienorden weltweit und hat ihren Anfang genommen bei der Gründung des Königreiches von Jerusalem durch die Kreuzritter. Und dort wächst dem Orden die Aufgabe des militärischen Schutzes der Kranken, der Pilger und der eroberten muslimischen Gebiete zu. Und neben dem Hospitaldienst war auch die Verteidigung des Christentums zentrale Aufgabe. Können Sie uns vielleicht ein bisschen in diese Anfänge mitnehmen?
Ja, gerne. Und zwar das erste und ursprüngliche und auch das, auf das wir uns wieder im Sinne des Zweiten Vatikanums zurückbesonnen haben, ist die Hospitalität, die Pflege der Kranken. Das ist das Ursprüngliche, die erste Tätigkeit, die wir ausgeübt haben, dass wir eben Menschen, die ins Heilige Land gepilgert sind, das war damals ja ein wirklich gefährliches und langwieriges Unterfangen, dass wir denen Schutz und Pflege gewährt haben am Zielort ihrer Pilgerschaft. Der militärische Schutz und dergleichen, das ist alles später dazu gekommen. Und aber das Wirkliche ist die Krankenpflege. Und es war auch immer so, dass der Ordensoberste am Freitag alle seine Amtsinsignien abgelegt hat, die weiße Schürze umgehängt hat und Kranke gepflegt hat. Das war das Um- und Auf, steht nirgendwo in der Regel drin, wurde aber immer so gehandhabt. Mhm. Das ist also mal ganz wesentlich. Und das ist eben heute, ist es für uns immer noch die Tradition, die wir pflegen, ist wirklich die Krankenpflege.
Und was für ein schönes Beispiel auch zur Führung. Also wo es ja, wenn der Oberste das vorlebt, hat das doch auch Vorbildwirkung für alle anderen.
Das ist sicherlich richtig. Ich bin immer noch aktiv, ich bin auch zertifiziert für alle Dienste, die wir machen, weil es mir auch Freude macht, mit den jungen Menschen, mit denen wir heute arbeiten, das zu tun. Mhm. Das ist gemeinsam. Meine Kinder sind teilweise da eben auch hineingewachsen und ich konnte eben letztes Jahr, wie wir nach Lourdes gefahren sind, habe ich da mit jungen Menschen gearbeitet, mit deren Großeltern ich schon gefahren bin. Oh. Und es zeigt, wir leben in einer wirklichen lebendigen Gemeinschaft von mehreren Generationen und das macht das eben irgendwie auch schön und gibt meinem Leben auch einen Inhalt, einen wirklich wesentlichen Inhalt.
Jetzt haben wir von den Anfängen gesprochen, die ja in Jerusalem waren. Und Sie haben vorhin erzählt, auch heute ist der Malteserorden in Bethlehem sehr aktiv und auch aktuell in Gaza etwas geplant.
Richtig, ja, in Bethlehem haben wir ein Krankenhaus, das Holy Family Hospital, Spital zur Heiligen Familie. Das ist ein gynäkologisches, geburtshilfliches Krankenhaus, natürlich eben auch mit einer entsprechenden Neonatologie, die sehr wohl eben auch auf europäischem Standard ist. Dort werden auch Frühgeborene mit einem Gewicht von unter 1000 Gramm durchgepflegt. Auch das funktioniert. Es ist also, wir wir liefern den bestmöglichen Standard, wobei dazu zu sagen ist, dass in diesem Krankenhaus die Patientinnen dort, die bezahlen nur das, was sie können, und das ist ziemlich wenig bis nichts. Aber das ist anderweitig finanziert. Wir bringen die Mittel dafür auf. Und das ist irgendwie, ist es für uns identitätsstiftend und ganz wichtig, dieses Haus weiterhin zu betreiben. In Gaza ist die Situation einfach enorm schwierig. Wir haben begonnen, gemeinsam mit dem Patriarchen von Jerusalem für die katholische Pfarre in Gaza-Stadt eben eine Versorgung mit Lebensmitteln aufzuziehen, was nicht immer ganz einfach war und auch nach wie vor nicht ist. Und wir haben eben auch, es sollte in den nächsten Wochen soweit sein, dass dieses Ambulatorium, das wir dort aufgestellt haben, in Betrieb gehen kann, damit wir die medizinische Versorgung in Gaza-Stadt eben verbessern.
Ein großes Unterfangen, das Sie da vorhaben.
Es ist ein großes Unterfangen und getragen von enormen Schwierigkeiten, weil das Gleichgewicht in den Beziehungen zu den Palästinensern und zu den Israelis einzuhalten, ist eine gewaltige Aufgabe.
Nochmal, um die Geschichte in den Blick zu nehmen. Wir haben gesagt, eine fast tausendjährige Geschichte. Was bedeutet so eine lange Vergangenheit für den Orden oder auch für Sie?
Dass so wie es auch im Zweiten Vatikanum vorgegeben wurde, dass sich die Ordensgemeinschaften auf ihr ursprüngliches Charisma besinnen. Steht also im Vordergrund dabei. Dabei muss man nämlich eben gerade, wenn man in einer so einer alten Institution arbeitet, muss man vorsichtig sein, dass man die Traditionen, die wesentlich sind, pflegt und nicht irgendwelche Traditionen um der Tradition willen. Chesterton hatte mal gesagt, Traditionen sind wie Straßenlaternen, die sollen uns den Weg ausleuchten, nur Betrunkene klammern sich dran fest. Drum ist alles, was bei uns traditionell ist, ist zu hinterfragen, wo ist der Kern der Tradition? Und der Kern der Tradition ist das Dienen, dem Kranken zu dienen, als wäre es der Herr selbst. Das ist das Wesentliche. Wie immer man das macht, welche Mittel wir dafür heute verwenden, sind natürlich anders als die wir verwendet haben vor 1000 Jahren. Wobei aber eben auch zum Beispiel hat man vor 900 Jahren oder was Silberteller verwendet. Nicht, weil es so elegant ist, sondern weil Silber autosteril ist. Und es nicht, man nicht Gefahr läuft, durch abgeschlagene Glasurstellen zu haben, an die sich Krankheitskeime festsetzen können. Darum hat man das Silber verwendet. Heute schaut Hygiene in der Nahrungsmittelversorgung anders aus, nicht mit Silberteller. Aber wir halten das ein.
Also weltweit auch je nachdem, welche Bedürfnisse auch gerade anstehen oder wo auch diese Nöte sind, wird dann darauf reagiert mit den Mitteln der heutigen Zeit,
ja,
wenn ich das so zusammenfassen darf. Und wie geht's Ihnen persönlich? Ist man da stolz oder ist man auch vorsichtig, wenn man sich denkt, oh mein Gott, tausendjährige Geschichte? Wie geht's einem da?
Das ist natürlich eben immer sehr interessant. Stolz ist natürlich, steht einem Ordensmann nicht zu. Demut ist angesagt. Aber was man immer haben darf, ist Freude. Mhm. Macht auch da den großen Unterschied zwischen Spaß und Freude. Das, was wir machen, Den Spaß hat man in der Disco, die jungen Leute haben ihn in der Disco, aber Freude haben wir im gemeinsamen Dienst. Und mir geht es an sich sehr gut. Ich weiß, ich bin nur ein kleiner Zahn in einem großen Zahnrad, das in einem Getriebe, das seit Jahrhunderten läuft. Und ich muss darauf schauen, dass sich bei mir nicht irgendwo etwas absetzt, was dann diesen Betrieb hindert. Es geht mir gut, es macht mir Freude, große Freude. Und Freude ist etwas, was wir Christenmenschen ja unbedingt brauchen, damit wir eben auch so leben, dass wir in anderen entzünden, was in uns brennt.
Sehr schön gesagt. Und auch bei Ihnen hat ja etwas zu brennen begonnen, wenn ich mir Ihre Laufbahn so anschaue. Ich habe nachgelesen, Sie sind bereits seit 1970 Mitglied im Malteser Hospitaldienst Austria, seit 1983 Mitglied im Orden. 2013 haben Sie die ewige Profess abgelegt und seit 2022 sind Sie Großprior des Malteserordens in Österreich. Aber beginnen wir von vorne. Wie hat denn Ihr eigener Weg zu den Maltesern begonnen? Wie sind Sie denn auf die Malteser gestoßen?
Ja, das ist eigen und das zeigt nur, dass man in jeder Berufung muss man irgendwie hellhörig sein. Ich hätte das damals, 1969, hat mich eben angesprochen, einer, dass da eine Organisation der Malteser in Tirol aufgebaut wird, ob ich da mitmachen will. Und ich habe gesagt, ja, passt, gehe ich hin, ne? Schauen wir das an. Nicht? Und nichts ahnend, wohin das führt. Ne? Das ist aber ein wesentlicher Teil dieser Berufung. Und vor allem derjenige, der mich angesprochen hat, ist selber nie Malteser geworden. Also wie eine Berufung funktioniert, das sieht man eigentlich meistens dann erst im Rückspiegel. Und es hat sich einfach so entwickelt, mir hat das Freude gemacht. Ich habe dort eben auch in jungen Jahren die Frau meines Lebens kennengelernt, ne? Habe geheiratet, 5 Kinder aufgezogen. Meine Frau ist dann leider eben nach 32 Jahren Ehe verstorben. Dann habe ich, nachdem ich da aber schon Ordensmitglied war, war für mich dann eben die Frage, wie mache ich weiter? Und nachdem zu dem Zeitpunkt mein jüngstes Kind 22 Jahre alt war, habe ich mir gedacht, ja, die Kinder brauchen nicht eine weitere Mutter. Nicht unbedingt, die sind groß genug. Und dann war für mich eigentlich klar, wenn auch im dritten Standordensmitglied war, also nur ganz am Rande, dass ich mich dann intensiviere, dass ich dieses Orden, dass ich mich da hineinsetze, dass offensichtlich das die Berufung ist, die mir ein erfülltes Leben gewährt.
Und weil Sie erwähnt haben, Sie sind jetzt im ersten Stand. Und im ersten Stand nennt man die Ordensleute bei den Maltesern, die die 3 Gelübde abgelegt haben. Und dann gibt's noch den 2. und den 3. Stand. Das heißt, man fängt eigentlich beim 3. Stand an. Und wenn man möchte, kann man bis zum 1. Stand gehen.
Ja, richtig. Jetzt haben wir suchen auch die Leute, die wir in den 3. Stand hereinhaben wollen. Die meisten suchen wir unter den Ehrenamtlichen im Hospitaldienst hier in Österreich aus, weil das sind Leute, von denen wissen wir, wie sie leben, wie sie sich engagieren im Sinne des Ordens. Und dann sprechen wir an und sagen ihnen, wie wär's? kommst du vielleicht in den Orden und fangst eben im dritten Stand an. Es gibt eben dann seit dem 20. Jahrhundert die Möglichkeit, dass man ein Gehorsamsversprechen ablegt und sich dabei also intensiver an den Orden bindet. Mit diesem Gehorsamsversprechen kann man eben auch verheiratet sein. Das ist für Herren und für Damen zugänglich, ne? Und ja, und dann sieht man den einen oder anderen, den wir im Laufe des Lebens dann ansprechen und sagen, wie wäre es, willst du nicht dein Leben ganz in den Dienst des Ordens stellen?
Und auch bei Ihnen war es sozusagen nach dem Tod Ihrer Frau so eine Überlegung. Sie waren wahrscheinlich immer dem also seit 1970 den Maltesern eng verbunden.
Ja.
Katholisch-christlich erzogen, sozialisiert. Und dann war das für Sie eine logische Überlegung oder hat es diesen Blitzmoment gegeben, das mache ich jetzt, ich werde Professorin im ersten Stand?
Nein, Damaskus war nicht dabei. Nein, es ist ohne Damaskus abgegangen, sondern es war einfach eine logische Überlegung, was mache ich, dass ich ein erfülltes Leben habe, dass ich mein Potenzial an Zuwendung anderen Menschen zukommen lassen kann. Mir war klar, hat man gesehen, mit der Zeit haben dann eben auch alle Kinder geheiratet und es war evident, die brauchen mich nicht mehr unbedingt, außer als Babysitter manchmal, sondern dann war wirklich die Frage, wie kann ich meiner Berufung als Malteser folgen. Ist das der richtige Weg, dass ich eben in die Profess gehe, dass ich also das Noviziat absolviere, das damals eben noch, sagen wir, es war sehr ambulant, kann man sagen, und dann eben die Profess ablege, zuerst zeitlich und dann die feierliche ewige Profess, weil ich eben auch gesehen habe, dass ich bestimmte Fähigkeiten habe, das sind Gnadengeschenke, die man bekommt, dass man eben Menschen begeistern kann, dass man Menschen führen kann, dass man Aufgaben erledigen kann, und dass man diese Gnadengaben eigentlich verpflichtet ist, sinnvoll einzusetzen, und habe da eben einen Weg gesehen und bin dann diesen Weg gegangen.
In Österreich gibt's zwei Professritter. Macht Ihnen die Zahl auch Sorgen?
Da gibt's einschlägige Stellen, in der Bergpredigt eben zum Beispiel, dass man sich nicht übermäßige Sorgen machen soll. Ich bin nicht ein pathologischer Optimist. Das sehe ich nicht, sondern ich bin einfach nur zuversichtlich. Ich bin deswegen zuversichtlich, weil ich weiß, dass wir in den letzten circa 40 Jahren aus unseren Ehrenamtlichen im Hospitaldienst 13 Priesterberufungen hatten, 4 Nonnen und 4 Professritter. Also irgendetwas machen wir richtig. Und das heißt, es gelingt uns, Berufung zu wecken bei Menschen. Und wenn es Gottes Wille ist, dann wird unsere Bruderschaft weiterlaufen auf ewig. Und wir werden immer genügend Leute finden, die diese Bruderschaft tragen. Unser Ordensgründer, der selige Gerhard, hat eben einmal gesagt, diese Bruderschaft wird unvergänglich sein, weil der Boden, auf dem diese Pflanze wurzelt, das Elend der Welt ist und weil, so Gott will, es immer Menschen geben wird, die daran arbeiten, dieses Elend geringer, das Leid erträglicher zu machen. Betonung liegt eben erträglicher und geringer, weil er so ein Realist war, dass er wusste, beseitigen werden wir das Elend nie können. Wir machen es erträglicher.
sind ja unglaubliche Zahlen, wenn man sich das anschaut beim Malteserorden. Wir sprechen weltweit von rund 13.500 Mitgliedern, dazu etwa 100.000 Freiwillige und über 50.000 hauptamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in mehr als 120 Ländern. Also das hat eine gewaltige Dimension. Was machen all diese Mitglieder und Freiwillige? Wo sind sie im Einsatz? Ein bisschen was haben Sie ja schon angeschnitten. Wir haben von der Klinik in Bethlehem gehört, von Gaza. Wo sind all diese Menschen im Einsatz? Ein paar Beispiele, wenn Sie uns nennen. Oder auch in Österreich.
Ja, eben Beispiele aus der Welt, eben, dass wir selbst im Bereich der Orthodoxie, nämlich in Russland, haben wir eben zwei Gruppen, eine in St. Petersburg und eine in Moskau. Dort dreht es sich wirklich um das. Wiederholt sich allerdings auch noch in anderen Ländern. Das läuft unter dem Titel Suppenküche, Soup Kitchen. Mhm. Dass man einfach den Menschen in ihrer Not ein warmes Essen bieten kann. Das ist die niederschwelligste Tätigkeit, die wir da ausüben, dass wir eben wirklich den Menschen begegnen, ihnen diese Zuwendung geben und nicht nur irgendwo was hinstellen, sondern bei der Gelegenheit auch mit den Menschen reden und dergleichen mehr. Das passiert in sehr vielen Ländern. Ne? Dann eben gibt es natürlich auch mehr Caritas, nicht, die also wirklich auch weitergeht, als nur ein warmes Essen zu liefern. Es gibt dann auch welche, die als Sanitäter tätig sind im Rettungswesen. Es gibt Krankenhäuser. Es gibt in Österreich haben wir eben hier in Wien ein Altersheim, ein Pflegeheim, das Malteser Ordenshaus in der Landstraße. Und wir haben aber eben auch den Malteser Hospitaldienst, der jetzt einerseits, bieten wir dort soziale Dienste an, die eben also auch auf die 3Z reduzieren lassen, Zeit spenden, Zuwendung geben und zuhören. Das sind ganz wesentliche Dinge, einfach dem Menschen Nähe zu bieten und wir begleiten dabei Menschen teilweise durch Jahrzehnte, die mit uns dann eben auch Wallfahrten nach Lourdes mitfahren oder nach Rom. Heuer im Herbst fahren wir wieder nach Rom und nach Lourdes fahren wir jedes Jahr Anfang Mai und dann aber eben mit denen haben wir sehr viel eben auch ein persönliches Verhältnis. Wir besuchen sie zu Hause. Wir feiern einmal im Monat gemeinsam eine heilige Messe und danach gibt's ein Essen, das gehört dazu. Oder dass wir mit denen ins Kaffeehaus gehen oder was immer machen. Und in Österreich sind wir eben auch im Sanitätswesen tätig, im Rettungsdienst, ne? Aber auch da macht es einen kleinen Unterschied manchmal einfach aus, dass wir ausschließlich ehrenamtlich arbeiten im Rettungsdienst und nicht mit Hauptberuflichen. Weil das Artikel 2 der Verfassung des Malteserordens sagt, der Zweck des Ordens ist der persönliche Dienst an den Herrn Kranken. Man kann sich nicht unbedingt durch eine Abschlagszahlung davon befreien, sondern es kommt darauf an, dass man wirklich persönlich dient.
Dafür braucht es einfach auch ganz viele Freiwillige und Mitglieder, die da mithelfen, dass das alles...
Ja, und das sind in Österreich sind das etwas über 900, die aktiv tätig sind.
Und ein besonders schönes und auch berührendes Projekt haben Sie in Niederösterreich für Kinder.
Das ist richtig. Das ist das Malteser Kinderhilfe im Hilde-Undasch-Haus, einem Palliativhaus für Kinder, Jugendliche mit einer lebensverkürzenden Diagnose, die dort gepflegt werden. Und natürlich eben auch es ist Raum auch da, damit die Familie mitkommen kann, teilweise wenigstens. Und dieses Haus ist einfach überhaupt großartig. Das ist vom Architekten schon wunderbar geplant und das Ganze gibt dort eine hervorragende Atmosphäre, in der eben Kinder gepflegt werden können. Und das zeigt eben auch nur, wie wichtig es ist, dass es Menschen gibt, die solche Projekte finanzieren. Und daher habe ich überhaupt kein Verständnis für Politiker, die immer von einer Milliardärsteuer reden. Es gibt schon welche, denen gehört das Geld weggenommen. Manchmal besorgt das ja dann eben auch der Konkursrichter, wie wir an einem aktuellen Beispiel sehen. Aber es gibt sehr wohl auch solche Menschen, die ohne viel Aufhebens für solche Projekte Millionen spenden und das Ganze diskret machen. Sie wollen dafür keineswegs irgendwo in einer Zeitung in prominenter Stelle stehen. Die machen das ganz diskret. Und das sind ganz wichtige Menschen, auch wenn diese Menschen nicht immer unbedingt diejenigen sind, die jeden Sonntag in die Kirche gehen. Mhm. Sie machen das eben auch mit uns, weil sie wissen, was wir tun und sie machen das mit einer Freude und ganz diskret. Da weiß die Rechte nicht, was die linke Hand tut.
Aber die Hilfe kommt dort an, wo sie
braucht. Die Hilfe kommt an und dieses Haus ist wirklich großartig.
Ich springe bei meinen Fragen ein bisschen hin und her zwischen Österreich, jetzt waren wir gerade in Österreich, in Amstetten und jetzt auch wieder weltweit. Ich habe mir so überlegt in der Vorbereitung, der Malteserorden ist wahrscheinlich eine der ungewöhnlichsten Institutionen der Welt. Der Orden ist kirchlicher Orden, Ritterorden, zugleich internationales Völkerrechtssubjekt und ein eigener souveräner Staat. Dazu muss gesagt werden, der Orden unterhält diplomatische Beziehungen zu über 115 Staaten. Können Sie mir und auch den Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, wie funktioniert ein Staat ohne eigenes Territorium? Das kommt ja nicht so oft vor.
Das ist richtig. Dafür gibt es bei uns auch nur Mitgliedsbeiträge und keine Steuern. Aber diese Souveränität ist eben entstanden zur Zeit, in der der Orden in Rhodos war. Dort war er nämlich gleichzeitig eben auch der Souverän, der Grundherr. Also Rhodos war damals wirklich ein Ordensstaat. Und trotzdem waren wir immer ein kirchlicher Orden seit 1113, seit dieser päpstlichen Bulle von Urban II., der das eben festgelegt hat. Diese Souveränität hatte immer eine Bedeutung, selbst nach dem Verlust der Insel Malta, das war das letzte Staatsgebiet, das wir als solches hatten. Danach war der Orden irgendwo entwurzelt und es war schwierig, wieder Fuß zu fassen. Aber es wurde auch in allen Friedensverträgen nach dem Napoleonischen Kriegen wurde bestätigt, die Souveränität dieses Ordens. Das ist deutlich mehr als ein Operettenstaat oder etwas, deutlich mehr deswegen, weil unsere Souveränität eingesetzt wird, wirklich nur zum Wohle benachteiligter Menschen, derjenigen, denen wir zu dienen gelobt haben, versprochen haben. Und das kann unterschiedlich ausschauen, hat wirklich Es hat Zeiten gegeben, war das einfach so, dass der Botschafter des Ordens in einem Staat hinter dem Eisernen Vorhang mit seinem Auto rammelvoll mit Medikamenten hinübergefahren ist und dieses Diplomatengepäck dann dort verteilt hat. Das passiert auch heute noch in ähnlicher Form. Und ich möchte dabei zum Beispiel erwähnen, unser Ordenswerk in Südafrika, die Brotherhood of Blessed Gerard, ein Hilfswerk für AIDS-Kranke und HIV-Positive in einer Region in Südafrika, wo mehr als 50% der Bevölkerung von HIV betroffen ist. Und dort arbeitet eben ein bayerischer Benediktiner unter diesem Titel Brotherhood of Blessed Gerard, eine Ordensgliederung, und sorgt dort einerseits für medizinische Versorgung, andererseits aber eben auch dafür, für Bildung, weil sehr viel Schuld an dieser Verbreitung dieses Virus hat eben mangelhafte Bildung. Es gibt Kindergarten, es gibt Schule, damit die Kinder eben erzogen werden und eine Ausbildung haben und etwas machen können. Und dort war eben zum Beispiel einmal auf der Wunschliste fürs Christkind stand drauf ein Ultraschallgerät, dass wir dank Unterstützung eines einschlägigen Unternehmens, das hier auch eine Niederlassung in Österreich hatte, haben wir das Gerät aufgetrieben. Es ging als Diplomatengepäck nach Südafrika, unverzollt innerhalb von einer Woche Türschwelle zu Türschwelle. Das ist eine Seite, aber es gibt genauso dann die Diplomatie, die sich darum kümmert, dass eine in Mariupol in Gefangenschaft geratene ukrainische Ärztin herausgeholt werden konnte, weil unsere Diplomaten aufgrund der Gepflogenheiten in der Diplomatie bestimmte Rechte genießen. Wenn heute eben der Botschafter des Ordens bei einem Staat, beim Außenminister einen Termin begehrt, muss er ihn bekommen. Den kann er nicht abweisen. Die NGO kann abgewiesen werden. Ne? Und das sind alles so Dinge, das beruht alles eben nicht darauf, dass man vor uns, vor unseren Waffen Respekt hat, sondern ein persönlicher Respekt ist gegenüber den Botschaftern des Ordens, die sich eben dafür bemühen, die keine anderen Interessen vertreten als diejenigen der Armen, der Kranken und der Menschen, die unserer Hilfe bedürfen.
Sie haben mal in einem Interview früher ein Zitat, das ich da jetzt rausgesucht habe, das so schön ist und so passend ist. Sie haben gesagt, unsere Diplomatie ist eine humanitäre Diplomatie, keine politische. Also Sie sind Friedensvermittler.
Ja.
Das ist sehr schön mit den Beispielen, die Sie jetzt auch gebracht haben. Und man muss ja dazu auch erwähnen, der Orden ist auch bei internationalen Organisationen vertreten. Also wir sprechen da Vertretung bei der UNO in Genf und in New York, der Internationalen Atomenergieorganisation und auch ständiger Beobachter der OSZE, also der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und im Europarat. Also der Orden verfolgt weder wirtschaftliche noch politische Interessen und hängt von keinem anderen Staat oder Regierung ab, und das ermöglicht ihnen viel Handlungsfreiheit in dieser Friedensvermittlungsrolle.
Ja, es ist auch so, dass in den letzten Jahren der Vertreter, teilweise also der Botschafter bei der UN ständiger Beobachter in New York im Sicherheitsrat gesprochen hat und auch der Großkanzler unseres Ordens bei diesen Organisationen gelegentlich spricht. Es zeigt nur, man gibt uns Gehör. Mhm. Ob man auch danach handelt, ist immer dann die andere Frage natürlich. Aber immerhin, man wird gehört, weil man respektiert wird. Und da kann man schon manchmal eben auch Dinge bewegen, über die kann ich mich jetzt allerdings nicht ganz auslassen, weil darüber eigentlich immer auch dann Stillschweigen vereinbart ist. Nicht? Aber wir haben eben auch Vertreter bei den Vereinten Nationen, also nicht nur in Wien, sondern auch in Genf. Und wie ich eben heute in der Messe in der Früh in St. Stephan habe ich eben begegnet, dem Botschafter für Angelegenheiten des Menschenhandels, Human Trafficking, bei den Vereinten Nationen in Genf, der eben auf einer Tagung hier in Wien derzeit ist. Wir sind eben auch dort eben aktiv, dass wir unsere Möglichkeiten einsetzen. Wir haben natürlich nicht die Möglichkeit, durch eine Polizeirazzia irgendwelche Dinge aufzudecken, aber wir können schutzbedürftigen Menschen Hilfe bieten. Und das wollen wir tun.
Und als eigener Staat besitzt der Orden eine eigene Verfassung, Gerichte, Pässe und auch eine Währung, habe ich gelesen. Scudo, Tara und es gibt noch was Kleineres.
Grani.
Jetzt interessiert mich so ganz simpel gefragt, wer bekommt einen Pass des Malteserordens und wo kann man mit Scudo, Tara und Grani bezahlen?
Den Pass bekommen Funktionsträger des Ordens, die Mitglieder des Souveränen Rates, natürlich die Botschafter. Ich selber habe auch einen solchen Pass, der eben durchaus nützlich ist, weil man eben manchmal eben, mit diesem Pass konnte ich auch ohne ein Visum und dergleichen in die Ukraine einreisen und wieder ausreisen. Und für solche Aktionen ist das durchaus sinnvoll und wird eben verteilt. Die Münzen, die geprägt werden, haben reinen Sammlerwert, würde ich sagen. Theoretisch kann man sie natürlich dann in Euro irgendwo, aber auch nur beim Orden selber umwechseln. Ne? Mhm. Aber das hat historische Gründe, dass man da einfach Gedenkmünzen mit diesen Werten macht. Aber eben, wie gesagt, sonst haben wir die Möglichkeiten eben nur, dass wir unsere Reiseerleichterungen verschaffen, wenn es notwendig ist und wo es notwendig ist.
Also ist es eigentlich wirklich vergleichbar oder es ist ein diplomatischer Pass?
Pass, ja. Und ist aber eben hergestellt von der österreichischen Staatsdruckerei mit allen Merkmalen eines Reisepasses. Also wenn ich den ins Lesegerät lege am Flughafen, der wird anstandslos akzeptiert.
Mhm. Ja. Und wie Sie erzählt haben, erleichtert dann wirklich Einreisen in Ländern, wo man sonst aufwendige Visa-Verfahren durchmachen müsste?
Ja, oder mühsame Grenzkontrollen sind. Mhm. Ne?
Und ich versuche ja immer auch so Vergleiche zu ziehen oder Dinge auch zu vereinfachen. Der Regierungssitz, wo auch der Großmeister des souveränen Malteser Ritterordens sitzt, der ist in Rom.
Richtig.
Und Ihre Funktion ist Großprior oder Großfürstprior in Österreich, von Österreich. Kann man sich das jetzt ungefähr so vorstellen, dass das Großpriorat Österreich ein Bundesland ist und Sie dann ein Landeshauptmann sind?
Ja, so ähnlich kann man sich das ungefähr vorstellen. Also nach dem Kirchenrecht bin ich schlichtweg der Provinzobere in Österreich, weil wir eben unsere Ordensgliederungen anders als im Mittelalter sind. Im Mittelalter waren wir gegliedert nach Zungen. Und die Zungen waren staatsübergreifend, die deutsche Zunge, eben zum Beispiel die italienische Zunge, die viele kleine Stadtstaaten in Italien umfasst hat. In Frankreich gab es drei Zungen, in Spanien gab es zwei verschiedene Zungen. Heute sind unsere Ordensgliederungen nach den üblichen Staatsgebieten gegliedert und eben das Großpriorat Österreich bezieht sich eben auf das Gebiet der Republik Österreich, wobei aber, bis vor kurzem war auch noch die Slowakei im Großpriorat Österreich, aber die haben jetzt eine eigene Assoziation. Derzeit sind die drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen Teil des Großpriorates Österreich. Aber in absehbarer Zeit, sowie genügend Mitglieder vorhanden sind dort, wird dort eine eigene Assoziation gebildet. Also wir sind nicht mehr, die Ordensgliederungen sind aufgegliedert. Wir sind international tätig, aber wir haben so unsere eigenen Gebiete und halten uns dabei tunlichst an staatliche Grenzen.
Jetzt müssen wir noch was ins Spiel bringen. Der Malteserorden ist ein Laienorden. Neben ihm erkennt die katholische Kirche noch zwei weitere an, also zusätzlich noch den Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem und das Institut der Familiare des Deutschen Ordens. Die Malteser Ritterorden und der Deutsche Orden, das vereint die beiden, haben Mitglieder, die die drei Gelübde, Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam abgelegt haben und deshalb auch Mitglied der österreichischen Ordenskonferenz sind. In Österreich gibt es 192 katholische Ordensgemeinschaften und trotzdem ist der Malteser Orden irgendwie leicht anders oder auch, wie ich vorher gesagt habe, eine der ungewöhnlichsten Institutionen der Welt. Wo sehen Sie da jetzt Gemeinsamkeiten zu den 192 katholischen Ordensgemeinschaften in Österreich und wo gibt es vielleicht auch Unterschiede?
Ja, die Unterschiede, die sind natürlich alle auch im Wesentlichen bei uns natürlich historisch bedingt. Es war immer schon so, dass jemand, der in diesen Orden vom Hospital zum Heiligen Johannes in Jerusalem dienen wollte, der musste seinerzeit ins Heilige Land reisen und dort dienen. Darum heißt auch heute noch, der Geldbetrag, den man erlegen muss, wenn man Ordensmitglied wird, heißt Passagegebühr. Man musste sich die Schiffspassage ins Heilige Land selber bezahlen. Nach einer gewissen Zeit, unterschiedlich, bis eine gewisse Reife erlangt war, wurden dann diese Ritter eingesetzt als Komture, zum Beispiel in der Kommende Meilberg, die seit dem 13. Jahrhundert dem Malteserorden gehört, wurde er dort eingesetzt, disloziert. Man hat teilweise in Gemeinschaft gelebt, ist dann aber hinaus und hat dann alleine gelebt, eben in einer Kommende oder eben war dann Bailli in einer Ballei, die halt so mehrere Kommenden umfasst hat. Da sind wir heute noch, heute ist das halt eben anders, aber wir leben trotzdem, wir leben alle zu Hause, wir leben nicht in Gemeinschaft, sondern unsere Gemeinschaft ist eigentlich, muss man sagen, ist, ich sehe das so, ist dort, wo wir gemeinsam Dienst machen an den Herrn Kranken. Das ist die Gemeinschaft, wie ich es habe. Ich mache meine Dienste hauptsächlich im Bereich Tirol, weil ich in Tirol lebe und diene dort mit den anderen jungen Ehrenamtlichen und anderen Ordensmitgliedern in der Gemeinschaft. Mhm. Das ist wesentlich. Wir haben also nicht, wir leben nicht unter einem Dach. Das unterscheidet uns, glaube ich, ganz wesentlich von anderen Ordensgemeinschaften. Obwohl, ich glaube, es gibt schon einige, die leben dann in kleineren Wohngemeinschaften. Ja, das ist sicherlich auch ein Weg, aber das muss jeder Orden selber finden. Es muss zum Charisma passen und wenn ich natürlich eben dienen will, dann muss ich dort sein, wo ich dienen kann. Und das, ja, aber sonst eben die Familiaren des Deutschen Ordens sind ein bisschen anders gegliedert, weil der Deutsche Orden nach dem Ersten Weltkrieg zu einem Klerikerorden wurde. Mhm. Der wurde umgebaut, ja, weil nämlich das Königreich Italien hat argumentiert, dass dass der Deutsche Orden ein Hausorden der Habsburger ist und wollten alle seine Besitzungen in Italien einziehen. Und drum ist eben der letzte Laie als Hochmeister, Feldmarschall Erzherzog Eugen, zurückgetreten und der Orden wurde umgebaut und dadurch wurde das verhindert.
Wirklich eine spannende Geschichte, da könnte man wahrscheinlich noch viel, viel tiefer eintauchen. Es ist unglaublich. Kehren wir zurück zu der Person, die wir am Anfang im Zug begegnet sind. Und wenn die Person Sie jetzt fragt, warum soll ich ein Malteser Ritter, ein Professritter werden, also wir sprechen vom ersten Stand, drei Gelübde, was würden Sie antworten?
Wenn ich dem Nächsten dienen will in dieser Gemeinschaft, dann ist das ein guter Weg. Wobei meine Beobachtung ja ist, dass Berufung ist eine höchstpersönliche Angelegenheit zwischen Gott und dem Menschen. Ich mache meine Exerzitien immer in Heiligenkreuz, weil ich das erste Mal nur dort einen Platz gefunden habe, wo ich 8 Tage Exerzitien machen konnte und habe eben auch festgestellt, dort sind viele Zisterzienser. Aber jeder hat seine persönliche Berufung. Das ist eine ganz persönliche Angelegenheit. Wie kann ich ein erfülltes Leben finden? Und auf das kommt es eigentlich, das ist das Wesentliche einer Berufung. Und Berufung und Beruf haben nicht umsonst denselben Wortstamm. Und das muss jeder dann für sich entscheiden. Habe ich genau dafür die Berufung, genau das zu tun? Ist das der Weg, den mich Gott ruft? Und das muss jeder selber entscheiden können. Wir können auch immer nur darstellen, wie es bei uns ausschaut. Wenn jemand sagt, da fühle ich mich zu Hause, dann ist das ein guter Weg. Und der gute Weg beginnt eben bei uns, würde ich sagen, als Ehrenamtlicher, als Volontär mit dem Dienst machen. Da hat man Gelegenheit, völlig unverbindlich malteserische Spiritualität kennenzulernen. Wenn man sagt, ja, das ist das, wofür ich mich berufen fühle, dann ist er bei uns sicher willkommen und sicher richtig.
Noch eine vorletzte Frage oder eine Bitte, einen Satz zu vervollständigen. Ein Ritter des Malteserordens im 21. Jahrhundert ist jemand,
der seine Zeit spendet, Zuwendung gibt und zuhört.
Sehr schön auf den Punkt gebracht. Und zum Schluss, was wünschen Sie sich, dass Menschen nach dieser Podcast-Folge, nach diesem Gespräch über den Malteserorden verstanden haben?
Dass wir eine besondere Gemeinschaft sind mit einer langen Tradition, aber wir die Tradition, die wir leben, ist eigentlich immer der Dienst. Und man sollte eigentlich die Menschen nur dann danach beurteilen, wie sie leben, wie sie handeln, wie sie tun, nicht was sie sagen. Da gibt es auch eine einschlägige Stelle in der Bibel, glaube ich. Tut, wie sie handeln, aber nicht, was sie, ich weiß das jetzt nicht genau, aber da gibt es eine, Jesus hat das eben auch schon einmal gesagt, gemünzt auf die Pharisäer, auf die Sadduzäer.
Mhm. Ne? Frau Gottfried, vielen Dank für das Gespräch, für die tiefen Einblicke in Ihre Arbeit, in die Malteserarbeit weltweit. In eine Ordensgemeinschaft, die auf eine fast 1000-jährige Geschichte zurückblickt und zugleich mitten in den Herausforderungen unserer Zeit steht. Der Malteserorden zeigt, Rittertum bedeutet heute nicht Kampf und Rüstung, sondern Dienst, Dienst an den Kranken, an Menschen in Not und am Frieden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie Orden on Air auf Ihrer Podcast-Plattform und empfehlen Sie uns gerne weiter. Alle Folgen von Orden on Air finden Sie auf www.ordensgemeinschaften.at. Falls Sie Fragen oder Anregungen oder uns Feedback geben möchten, schreiben Sie uns gerne an medien@ordensgemeinschaften.at. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.